Thank you. Thank you. Begrüße euch ganz herzlich in diesem Gottesdienst mit dem Wochenspruch, der in Jesaja 60, Vers 2b steht. Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ich lese den Vers mal im Zusammenhang. Erhebe dich, Jerusalem, und leuchte, denn ein Licht ist über dir aufgegangen. Der herrliche Glanz des Herrn erstrahlt über dir. Noch liegt Finsternis über der Erde, Dunkelheit bedeckt die Völker. Doch über dir erstrahlt der Herr, sein herrlicher Glanz scheint auf dich, so wie bei einem Sonnenaufgang. Das hat Gott übrigens durch den Propheten Jesaja zu seinem Volk gesagt, als in Jerusalem Armut und Not, Bedrängnis und Trauer herrschten. Auch heute sind die Verhältnisse schwierig und in vielen Ecken der Welt herrscht Dunkelheit. Aber so wie die Sonne jeden Morgen neu aufgeht, so strahlt auch Gott mit seinem Licht über uns. Und er möchte unser Leben hell machen. Das dürfen wir in diesem Gottesdienst erleben. Ich möchte gerne mit uns beten und wenn ihr könnt, steht doch bitte dazu auf. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass es nach jeder Nacht wieder Tag wird, dass du die Sonne immer wieder aufgehen lässt. Du kennst auch die Dunkelheit in unserem Leben und wir bitten dich, dass du es in uns hell werden lässt. Wir möchten es gerne erleben, dass dein herrlicher Glanz über uns erstrahlt. Danke, dass wir jetzt hier in deinem Licht stehen und dass wir auf dich schauen dürfen. Dass du hier bist mit deinem Heiligen Geist und dass du uns begegnen willst. Amen. Wir singen zusammen. Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf. Maria und ich lesen uns jetzt einen Text aus dem Alten Testament. Maria, bist du da? Ja, sehr schön. Wir lesen aus 2. Mose 3, Vers 1 bis 8.
Hallo zusammen. روزی هنگامی که موسی مشغول چرانیدن گله پدرزن خود یترون کاهن مدیان بود، گله را به آن سوی بیابان به طرف کوه حریب معروف به کوه خدا راند. ناگهان فرشته خداوند از درون بوته‌ای مشتعل بر او ظاهر شد. موسی دید که بوته شعله‌ور است ولی نمی سوزد. با خود گفت عجیب است، چرا بوته نمی سوزد؟ پس نزدیک رفت تا علتش را بفهمد. خداوند دید که موسی به بوته نزدیک می شود. از میان بوته ندا داد، موسی، موسی. موسی جواب داد، بله می شنوم. خدا فرمود، بیش از این نزدیک نشو. کفش‌هایت را درآور، زیرا جایی که بر آن ایستاده ای زمین مقدس است. من هستم خدای اجدادت، خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب. موسی روی خود را پوشان چون ترسید به خدا نگاه کند. خدا فرمود من رنج و مصیبت قوم خود را در مصر دیده ام و ناله هایشان را برای رهایی از بردگی شنیده ام. بله من از رنجشان آگاهم. اکنون نزول کرده ام تا آنها را از چنگ مصری ها آزاد کنم و ایشان را از مصر بیرون آورده به سرزمین خوب و پهناوری که در آن شیر و عسل جاری است ببرم. سرزمینی که اینک قبائل کنعانی، هیتی، اموری، فرزی، حووی و یبوسی در آن زندگی می کنند. آمین.
Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro. Jitro war der Priester von Midian. Einmal trieb Mose die Herde über die Steppe hinaus. So kam er an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm ein Engel des Herrn. Eine Flamme schlug aus einem Dornbusch. Mose bemerkte, dass der Dornbusch in Flammen stand und trotzdem nicht verbrannte. Mose sagte sich, ich will hingehen und mir diese auffallende Erscheinung ansehen. Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Der Herr sah, dass Mose vom Weg abbog und sich die Erscheinung ansehen wollte. Da rief ihn Gott mitten aus dem Dornbusch, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus. Der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Weiter sprach er, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht. Er hatte Angst davor, Gott zu sehen. Der Herr sprach, ich habe die Not meines Volks in Ägypten gesehen. Die Klage über ihre Unterdrücker habe ich gehört. Ich weiß, was sie erdulden müssen. Deshalb bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will mein Volk aus diesem Land führen. Es soll in ein gutes und weites Land kommen, in dem Milch und Honig fließen. Es ist das Land der Kanaaniter und Hethiter, der Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Wir singen noch ein Lied zusammen. Herr, im Glanz deiner Majestät. Thank you. Schön, dass heute so viele Kinder da sind. Hallo. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr jetzt runtergehen in den Gemeindesaal. Wir wünschen euch viel Spaß. Bis nachher. Ja, schon seit vielen Jahrtausenden loben Menschen Gott, den Herrn. Und jede Generation findet ihre eigenen Worte. Ich bin auf einen Hymnus gestoßen aus dem 6. Jahrhundert. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass da sprachlich das schon ein bisschen aktualisiert wurde, denn ich zumindest habe den ganz gut verstanden. Und ich glaube, im 6. Jahrhundert hat man doch anders gesprochen als wir heute. Du Licht des Himmels, großer Gott, der ausgespannt das Sternenzelt und der es hält mit starker Hand, du sendest Licht in unsere Welt. Die Morgenröte zieht herauf und überstrahlt das Sternenheer. Der graue Nebel löst sich auf, Tau netzt die Erde segensschwer. Das Reich der Schatten weicht zurück, das Tageslicht nimmt seinen Lauf und strahlend, gleich dem Morgenstern, weckt Christus uns vom Schlafe auf. Du, Christus, bist der helle Tag, das Licht, dem unser Licht entspringt. Gott, der mit seiner Allmacht Kraft die tote Welt zum Leben bringt. Bevor wir gleich auf die Predigt hören, singen wir noch mal ein Lied. Von deinen Worten können wir leben. Thank you.
Auch heute gilt wieder, man kann meine Predigt mitlesen, man muss dazu aber Farsi können. Wer braucht noch eine Kopie? Braucht noch jemand eine Kopie? Amat hat... Hast alle verteilt? Okay, dann machen wir nächsten Sonntag mehr. Ich lese zunächst einmal den Predigttext aus dem 2. Korintherbrief. Gott hat einst gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Genau so hat er es in unseren Herzen auch hell werden lassen. Durch uns soll das Licht der Erkenntnis aufleuchten. Die Herrlichkeit Gottes sollte sichtbar werden, die uns in Jesus Christus begegnet. Wir tragen diesen Schatz aber in zerbrechlichen Gefäßen. So soll deutlich werden, dass unsere übergroße Kraft von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind ratlos. Aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber wir werden nicht im Stich gelassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. Täglich erleben wir am eigenen Leib etwas von dem Sterben, das Jesus erlitten hat. Denn unser Leib soll auch das Leben zeigen, zu dem Jesus auferstanden ist. Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, so beginnt der Predigttext für heute. Gott hat einst gesagt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Und zack, bin ich irgendwie wieder bei Weihnachten, oder? Es ist ja heute Morgen sowieso so ein bisschen so ein Gefühl von, das Licht geht auf, der Wochenspruch, dann dieses Video, es wird wieder hell. Also jetzt können wir uns auch vorstellen, der Tannenbaum steht hier, in der Adventszeit machen wir Lichter an. Passt doch irgendwie, oder? Aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten. Oder wie oft haben wir diesen Text aus dem Propheten Jesaja in der Advents- und Weihnachtszeit gehört? Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, scheint es hell. Oder man denkt an die Schöpfungsgeschichte, oder? Und Gott sprach, es werde Licht. Und als Jugendlicher haben wir immer gesagt, und Petrus fand den Schalter nicht. Wir erinnern uns entweder an die Advents- und Weihnachtsgeschichte oder an die Schöpfungsgeschichte. Vermutlich denkt Paulus auch daran, wenn er das hier so sagt. Gott hat einst gesagt. Das war der Stand der Forschung bis etwa in die 70er, 80er Jahre. Heute sagen die Theologen und die Forscher, der denkt nicht an Weihnachten, der denkt nicht an die Schöpfung. Wenn er schreibt, aus der Dunkelheit soll ein Licht aufleuchten, dann denkt er an folgende Geschichte. Zitat aus der Apostelgeschichte. Paulus schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Christinnen und Christen. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn ein Licht vom Himmel. Er fiel vom Pferd auf die Erde und so weiter. Bekehrungserlebnis des Saulus. Saulus wird zum Paulus, weil ein Licht am Himmel aufleuchtete und ihm Erkenntnis schenkte. Es ist anzunehmen, dass Paulus bei dem Satz, Gott hat einst gesagt, aus der Dunkelheit soll das Licht aufleuchten, nicht an Weihnachten denkt, nicht an Jesaja, sondern an die Zeit damals in Damaskus. Und deswegen schreibt er ja auch nicht nach diesem Satz etwas über die Schöpfung oder über Weihnachten, sondern er schreibt, Gott hat es in unseren Herzen hell werden lassen. Vielleicht ist das Plural Majestatis, aber vielleicht nimmt er da gleich alle Christinnen und Christen mit rein. Gott hat seine Herrlichkeit aufleuchten lassen. Uns ist irgendwann ein Licht aufgegangen. Uns wurde irgendwann der Glauben geschenkt. Ob das auf dem Weg nach Damaskus war oder irgendwo ganz normal im Alltag. Wir glauben, dass Gott Licht schenkt, dass Gott es hell macht. Vielleicht würde Paulus sagen, ja, ich bin ja auch alttestamentlich sehr gut ausgebildet. Natürlich denke ich an die ersten Worte der Bibel und Gott sprach, es wurde Licht bei der Schöpfung. Aber ich denke eher an meine Neuschöpfung. Wo ist mir wirklich ein Licht aufgegangen in meinem Leben? Gott hat am wie am ersten Schöpfungstag mitten in meinem Leben nochmal den Schalter angemacht. Es wurde nochmal hell. Ich habe was verstanden. Nämlich, und so geht es dann weiter, in Jesus Christus ist die Herrlichkeit Gottes sichtbar geworden. Da ist es hell geworden. Nun sind wir hier in einer freikirchlichen Gemeinde. Und die freikirchliche Theologie zeichnet es unter anderem aus, dass Menschen davon reden, was ihr Herz bewegt, wie es hell geworden ist. Jetzt könnte man so eine Zeugnisrunde hier wieder mal einfügen. Sag mal, wie ist denn es bei dir gewesen, als dir ein Licht aufgegangen ist? Wie ist das bei dir gewesen, als du erkannt hast oder als du geglaubt hast, in Jesus Christus ist Gott zu mir gekommen? Wie war das? Zu welchem Zeitpunkt war das? Ist es danach mal schattig geworden? Hast du immer gedacht, dass Jesus Christus von Gott kommt? Dass er dich mit Gott verbindet? Sparen wir uns diese Zeugnisrunde. Sie wäre sehr, sehr vielfältig. Und ich glaube, die wenigsten von uns haben so ein Saulus-Paulus-Erlebnis gehabt, wo sie eine Erscheinung hatten. Interessant ist, dass unsere afghanischen und iranischen Geschwister, das wird zumindest berichtet, ganz häufig Träume haben, in denen es hell wird, in denen ihnen Jesus Christus begegnet. Interessant, ne? Gott sucht seine Wege ganz unterschiedlich, um uns anzusprechen. Wo ist es hell geworden? Wo hast du in deinem Leben gedacht, ja, da geht mir nochmal ein Licht auf? Letzten Sonntag haben wir uns im Rahmen der Predigt mit diesem Kunstwerk beschäftigt und haben die Frage gestellt, was ist uns heilig? Was ist uns heilig? Und heilig habe ich versucht zu beschreiben als das ganz andere. Wir können es uns eigentlich nicht vorstellen. Gott ist heilig und er ist der ganz, ganz andere. Er ist für unsere Gedanken, für unsere Empfindungen, für unsere Vokabeln unaussprechbar. Wir sind Menschen und Gott ist Gott. Wir können als Menschen nicht von Gott sprechen. Es trennen uns Welten von Gott. Ja, man kann eine Ahnung haben, man kann es sich so in etwa überlegen. Und das haben ja Menschen durch die ganzen Jahrtausende gemacht. Und in allen Religionen macht man sich Gedanken und macht man sich Bilder über Gott. Als Christinnen und Christen glauben wir, dass wir auf der glücklichen Seite sind, weil Gott uns entgegenkommt in Jesus Christus. Weil nicht wir ihn suchen müssen, weil nicht wir heilig werden müssen, um uns dem Heiligen nähern zu können, sondern weil der Heilige so wird wie wir, ganz menschlich, weil er uns in Jesus Christus entgegenkommt. Wenn ich jetzt Paulus fragen würde, um in diesem Gedankengang zu bleiben, Paulus, sag mal, was ist dir eigentlich heilig? Ich tippe, er würde von diesem heiligen Moment sprechen, von diesem Lichtmoment, wo ihm der begegnet ist, gegenübergetreten ist, an den er sowieso schon geglaubt hat, wo er aber sein Gesicht gesehen hat. Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Warum machst du die Christen fertig? Warum bringst du sie um? Hört ihr die Stimme vom Himmel und er sieht dieses helle Licht. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus Christus, den du verfolgst. Selbstoffenbarung Gottes. In dem Namen Jesus Christus. Da wird es hell. Und da würde Paulus wahrscheinlich sagen, wow, das war ein heiliger Moment. Da ist mir der Heilige, der Helle, die Herrlichkeit entgegengetreten. Wenn ich Paulus, also in aller Demut, wenn ich Paulus gewesen wäre, dann hätte ich jetzt dieses Erlebnis aber so richtig ausgeschlachtet. Ich hätte wahrscheinlich Memoiren geschrieben und hätte diesem Erlebnis 4, 5 Kapitel von 6 gewidmet. Ich habe die Herrlichkeit gesehen, ich habe eine Stimme gehört. Ich würde versuchen, möglichst viele in diese Faszination hineinzubekommen. Und wollt ihr das nicht auch erleben? Ist das nicht wunderbar? Was macht Paulus an dieser Stelle im 2. Korintherbrief? Das volle Gegenteil. Die Herrlichkeit ist mir begegnet und was schreibt er? Wir tragen diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Oh, Paulus, was ist denn jetzt los? Kannst du nicht mal ein bisschen Herrlichkeit, ein bisschen schwärmen, ein bisschen die Leute begeistern? Wir tragen diesen Schatz, diese Herrlichkeit, dieses Licht, dieses Evangelium in zerbrechlichen Gefäßen. Zerbrechliche Gefäße kennen wir alle, sind Gefäße, die zerbrechen können. Die eben nicht aus Stahl sind, sondern irgendwie aus Porzellan, aus Ton oder aus sonst was. Kannte man schon immer, zerbrechliche Gefäße. Auch da haben sich die Forscher Gedanken gemacht, was meint der Paulus wohl mit zerbrechlichen Gefäßen? Gefäße können einerseits etwas konservieren. Das kann nicht im christlichen Sinne sein, konservativ konservieren. Kann ich stimmen. Gefäße sind andererseits auch etwas, wo man etwas sehr Wertvolles aufhält, aufbewahrt. Ja, das kann schon sein, das wird es wohl sein. Dieses Bild war in der Antike sehr bekannt. Nicht konservieren, sondern etwas sehr Wertvolles aufbewahren. Und in der Antike wurde das Bild für Gefäß auch benutzt für den Körper, für den Leib, für die äußere Hülle. Und dann haben die Philosophen, ob nun Griechen oder sonstige Philosophen, gesagt, in dieser Hülle, die ja zerbrechlich ist, die Gelenkprobleme hat und die auch mal kaputt geht und so, in dieser Hülle ist das ganz Wertvolle, nämlich die Seele, der Funke, das ganz Besondere. Und mit diesem Irrtum laufen auch noch viele Christinnen und Christen bis heute herum. Dass sie sagen, das Eigentliche ist die Seele. Das eigentlich Wichtige ist die Psyche, ist der innere Kern. Biblisch gesehen meint das Bild vom Krug, vom zerbrechlichen Gefäß, nicht nur das Äußerliche, sondern der ganze Mensch ist zerbrechlich. Auch seine Seele, auch sein Geist, nicht nur sein Äußeres. Es geht also nicht um den inneren Funken, den wir bewahren sollen, der ist auch dieser Welt verhaftet, der ist nicht irgendwie besonders göttlich, besonders rein, sondern die Bibel sagt, alles ist zerbrechlich, alles ist geschaffen. Der Mensch im Ganzen, auch seine Seele, auch seine Gefühle, auch seine Gedanken sind fragil, nichts Festes, nichts Bleibendes. Paulus schreibt, wir tragen diesen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Wir haben etwas in uns, was nicht direkt zu uns gehört. Vorsicht, wir haben nicht alle irgendwie so einen richtig guten, herrlichen, strahlenden Kern. Paulus könnte ja jetzt auch mit einer Beschreibung des menschlichen Lebens weitermachen. Wenn er sagt, wir haben zerbrechliche Gefäße, unser ganzes Sein ist zerbrechlich. Er könnte ja jammern, wie vergänglich alles ist und wie schlimm alles ist und wie das Leben ja so kurz ist und dass das Leben so wackelig ist und das ja alles sowieso. Und früher war so, je älter man wird, desto zerbrechlicher wird man. Und bald liegen wir alle in Scherben. Aber das macht er nicht. Das macht er nicht. Er sagt, wir sind komplett zerbrechlich. Aber es soll deutlich werden, wie übergroß die Kraft ist, die in uns wirkt, die aus Gott kommt. In anderen Abschnitten, in seinen Briefen an die christlichen Gemeinden, kann Paulus ziemlich, ich sag mal, niedrig von sich selbst schreiben. Es geht hier nicht darum, in diesem Text, dass Paulus irgendwie sagt, wie minderwertig er ist. Paulus kann durchaus Understatements formulieren. Ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe nichts. Hier führt er seine Schwachheit nicht aus. Macht er nicht. Er beschreibt nicht den Krug, nicht die Zerbrechlichkeit. Er spricht nicht über seine Inferioritätsneurosen, seine Minderwertigkeitsgefühle, überhaupt nicht. Er beschreibt nicht näher, was die Zerbrechlichkeit ausmacht. Sollten wir auch nicht tun. Hier will Paulus beschreiben, wie die riesengroße Kraft Gottes trotz der eigenen Zerbrechlichkeit sichtbar wird. Es soll deutlich werden, dass unsere übergroße Kraft von Gott kommt und nicht aus uns selbst. Paulus will mit diesem Bild also nicht sagen, Ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin niemand, ich bin so schwach und geht sowieso alles den Bach runter. Ein paar Kapitel später schreibt er, ich bin zwar nur ein Mensch, aber meine Waffen in diesem Kampf, die sind nicht die eines schwachen Menschen. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz, reiße den Hochmut nieder. Der Paulus kann manchmal auch ganz schön nicht nur hochgebildet, sondern auch eingebildet sein. Der Paulus weiß sehr wohl, was er kann. Er stapelt hier nicht tief. Er sagt nicht, dass alles ganz dramatisch ist. Aber er sagt, mein Leben ist zerbrechlich. Natürlich habe ich wieder eine Veranschaulichung mitgebracht. Wer hat sie denn schon entdeckt? Hier steht sie, seit Beginn des Gottesdienstes. Jetzt habe ich, als ich diesen Predigtext, machen wir ja oft mit Bibeltexten, dass wir Bibeltexte oberflächlich lesen, mache ich jedes Mal, wenn ich eine Predigt vorbereite. Und dann dachte ich, oh, Bild, Veranschaulichung, wie bringe ich es Ihnen bei? Lasse ich das Ding fallen? Ich sollte, das wäre tragisch, diese schöne Vase. Ihr habt bestimmt eine Geschichte. Wer hat sie der Gemeinde geschenkt? So. Das würde nicht dem entsprechen, was Paulus sagen möchte. Es geht nicht darum, dass wir hier erleben, dass alles in Scherben geht. Was Paulus sagen möchte ist, wir haben einen Schatz und wir stehen unter Druck. Aber wir zerbrechen nicht. Wir werden zwar hingeworfen, aber wir gehen nicht kaputt. Das ist seine Beschreibung für das Menschsein. Wir stehen zwar in mancherlei Anfechtung, es wackelt ganz schön, aber so ist das eben im menschlichen Leben. Und trotz allem Druck, den wir erleben müssen, trotz allem Hingeworfensein, trotz allem Ruckeln im Leben wirkt durch uns eine überschwängliche Kraft. Nämlich dieselbe Kraft, die am ersten Schöpfungstag gesagt hat, es werde Licht und es wird Licht, weil der Schalter gefunden wurde. Und wenn diese Kraft sagt, Jesus, du sollst auferstehen nach dem Tod, dann steht dieser Jesus auf. Gott steht hinter unserer Schwachheit. Und er wird durch unsere Schwachheit sichtbar. Und liebe Gemeinde, deswegen habe ich viel Hoffnung für mein Leben, für unser Leben, für diese Welt. Die Sonne wird immer wieder aufgehen. Ein Zeichen dafür, dass Gott das Leben will und erhält. Jeden Tag wird sie aufgehen, bis Gott sagt, jetzt ist mein Reich für alle sichtbar. Und jeden Tag wird seine Herrlichkeit in unser Leben hineinkommen. Und wir werden Gottes Kraft ausstrahlen. Ob wir unter Druck stehen, ob wir hingeworfen sind, ob wir verfolgt sind. Gott ist durch uns wirksam. Wir sind seine Gefäße. Und wir brauchen nicht zu glauben und auch keine Sorge zu haben, dass wir zerbrechen. Eines Tages, und das habe ich letzte Woche auch wieder gesagt, eines Tages wird es so sein, es ist gesät verweslich, aber wir werden auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit, aber es wird auferstehen in Kraft. Und manchmal erleben wir das schon mitten in unserem Leben. Und ich wünsche euch allen, dass ihr im Laufe der nächsten Woche erlebt, dass Gott euch kräftig begleitet und auch ausstrahlt seine Größe und seine Herrlichkeit durch euch. Gott hat es in unseren Herzen hell werden lassen. Halleluja. Durch uns soll Licht aufleuchten. Halleluja. Die Herrlichkeit Gottes soll sichtbar werden. Sie begegnet uns in Jesus Christus. Amen. Wir singen miteinander das Lied Gott hört dein Gebet und danach haben wir eine Gebetsstille. Jeder kann für sich beten und Andrea Bendix-Lessmann wird uns dann in der Fürbitte begleiten.
Gott, unser Vater, du verstehst, was uns bewegt und du hörst unser Gebet. Du kennst unsere Sorgen und unsere Ängste, gerade wenn wir um uns herum schauen, wenn wir sehen, was in der Welt vor sich geht. Und wir bringen dir die Menschen, in deren Leben es dunkel ist, die Menschen, die in Not leben, die verzweifelt sind. Bitte erbarm dich, schenk ihnen Hoffnung. Wir beten für die Politiker, für die, die Verantwortung tragen, Herr, dass du ihnen Weisheit gibst, dass du ihnen Erkenntnis schenkst, dass du ihnen auch die Kraft schenkst, das Gute durchzusetzen. Wir bitten dich für unsere Gemeinde, dass du uns als Gemeinde segnest, dass wir dir nachfolgen und immer mehr lernen von dir. Und wir bitten dich, dass wir offen sind füreinander, dass wir aufeinander zugehen, einander unterstützen, dass wir auch die im Blick haben, denen es nicht gut geht, Herr. Wir beten für die aus unserer Gemeinde, die es gerade schwer haben, die krank sind oder die eine schwierige Situation haben, mit der sie fertig werden müssen. Und wir bitten dich sehr herzlich, dass du sie spüren lässt, dass du an ihrer Seite bist. Wir danken dir, dass du uns Worte gegeben hast, mit denen wir gemeinsam beten können. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch einmal singen am Ende dieses Gottesdienstes. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Ich denke, das ist ein Kanon, der vielen bekannt ist. Ich bleibe mal hier vorne stehen, damit ich gleich zwei Gruppen einteilen kann. Oder kriegen wir das sogar in vier Gruppen hin? Wir fangen mal mit zwei an. Wir machen hier die Hälfte. Wir singen den Kanon einmal zusammen durch und dann zeige ich an, wie die Gruppen einsetzen.
Zum Segen erheben wir uns bitte. Lieber Vater im Himmel, deine Herrlichkeit, dein Licht, deine Helligkeit bleibt wirklich ewig. Und wir danken dir, wenn wir ab und zu einen Lichtstrahl abkriegen. Vor allem danken wir dir aber, dass du Jesus Christus auf diese Welt gesandt hast, der von sich gesagt hat: Ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Und so gehen wir in eine helle, gute Woche und danken dir dafür, dass du uns begleitest und bitten dich um deinen Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen. Und Jesus spricht: Ich bin bei euch jeden Tag. Hier kommen die Bekanntmachungen für die nächste Woche. Heute nach dem Gottesdienst trifft sich der gottesdienstliche Arbeitskreis. Am Montag ist wieder Tischtennis, am Mittwoch Sprachcafé um 17 Uhr und ab 19 Uhr heißt es wieder Feierabend. Am Samstag lädt die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen zur 58. ökumenischen St. Ansgar-Vesper ein. 19 Uhr Samstag St. Petrikirche. Am kommenden Sonntag werden wir eine Kindersegnung erleben. Herzliche Einladung, dabei zu sein. Und hier schon mal der Hinweis auf übernächsten Sonntag, da werden wir wieder gemeinsam Mittagessen. Und jetzt sammeln wir unsere Kollekte ein und wünschen allen einen schönen Sonntag. So, und wir verabschieden uns von den Menschen, die online dabei sind. Schönen Sonntag euch, wo immer welche Kamera gerade an ist.